just want Aaron Hernandez.
Here comes Roger Goodell.
Janet, that was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
OBJ! OBJ! The greatest comeback in Super Bowl history.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard, den ich natürlich auch an diesem Mittwoch trotz widriger Umstände nicht alleine bestreite, sondern vor allem für und mit dir, Lennart.
Hallo, hallo. Hi.
Na? Schön, dass du mal wieder dabei bist, Lennart.
Natürlich.
Wichtigste Frage vorweg, bist du gesund? Sind deine Liebsten gesund?
Ja, alle gesund. War noch keiner aus meinem Umfeld in Quarantäne. Es geht allen gut.
Sehr schön. Ihr wisst ja, die Footballerei hat auch einen Bildungsauftrag. Der Bildungsauftrag lautet, euch auch mal auf andere Gedanken zu bringen, euch ein bisschen zu unterhalten, euch vielleicht sogar zum Lachen zu bringen. Ich habe heute mal nachgeguckt, vor 21 Folgen in diesem NFL-Boulevard den Titel gehabt, Rate mal. Das war so ein Improvisationstheater quasi, das Lennart und ich euch aufgeführt haben. Wir haben uns immer gegenseitig Fragen gestellt aus der NFL und wussten nicht die Antwort. Also es war wirklich überraschend für uns. Das kam bei euch ganz gut an und deswegen gibt es heute Rate mal Teil 2. Bunte Fragen aus der Welt der NFL, die dann entweder Lennart oder ich im Wechsel beantworten muss. Wir haben uns wieder Fragen ausgedacht, Lennart. Hast du es gemacht?
Ja, natürlich.
Sehr gut. Und genau, wollen einfach mal starten. Ich weiß gar nicht mehr, wer hat letztes Mal angefangen? Weißt du das noch?
Ich meine, du hast angefangen.
Ja, dann fang du doch diesmal an.
Na okay. Kutsche, rate mal. Welches NFL-Team ist in der Saison 2019 die meisten Kilometer bzw. Meilen gereist?
Gereist?
Ja.
Ah, das habe ich mal gelesen, aber ich habe es mir leider nicht gemerkt. Ich sage Seattle.
Nein, leider nicht richtig. Aber die, die Küste war schon richtig. Es sind die Oakland Raiders. Und die Oakland Raiders sind 32.023 Meilen gereist.
Okay.
Das sind 51.536 Kilometer. Und das Krasse ist, das ist mehr als die Bills, die Giants und die Jets in der ganzen Saison zusammengereist sind.
Krass. Da freut sich das Klima und der ökologische Fußabdruck.
Absolut. Und es ist tatsächlich relativ unfair, finde ich fast, weil wenn man zum Beispiel die Jets sieht, die Jets mussten ihre eigene Zeitzone, also die Eastern Time Zone, nicht ein einziges Mal verlassen und sind nur, das muss man sich mal überlegen, nur 6.730 Meilen. Also 6.730 im Gegensatz zu 32.000. Das ist schon krass, ne?
Das ist schon was. Und trotzdem waren die Jets noch unerfolgreicher als die Raiders.
Ja, das stimmt.
Okay, sehr gut. Habe ich was gelernt. Vielen Dank. Lennart, rate mal. Wie viele Playoff-Siege haben die Detroit Lions seit 1958 eingefahren?
Keinen?
Einen.
Ein,
1991 haben sie in den Divisional Playoffs 38-6 gegen die Dallas Cowboys gewonnen. Das war's.
Halleluja.
Ansonsten gab es seit 1958 noch 12 Playoff-Niederlagen.
Ach du Scheiße, das ist echt bitter.
Stell dir mal vor, du bist wirklich glühender Fan dieser Franchise und kannst nie irgendwas in der Postseason bejubeln. 1991, warst du da schon geboren?
Nee, ich bin ein Jahr später geboren tatsächlich.
Ja, also, stell dir mal vor, du wärst Lions-Fan.
Ich habe noch nicht einen Playoff-Sieg der Lions. Boah, Wahnsinn. Das muss echt brutal sein.
Ne, man redet immer so über die unerfolgreichen Browns und so weiter, aber die Browns gab es ja schon mal, bevor sie 3 Jahre Pause gemacht haben. Da waren sie ja relativ erfolgreich. Aber also die Lions, was so Playoff-Siege und Playoff-Appearances angeht, sind schon arg schlecht.
Ja, krass, dann haben sie aber ihre letzte Playoff-Niederlage auch gegen die Cowboys gehabt, oder? Haben die nicht gegen Dallas irgendwie vor 4, 5, 6 Jahren in den Playoffs gespielt irgendwie? Da gab es doch diese Calvin-Johnson-Rule, wo er den Ball eigentlich gefangen hat und dann wurde gefummelt und doch nicht gefangen. Und Tony Romos Playoff-Sieg, meine ich. Letzter, glaube ich auch.
Aber vielleicht kommen sie ja jetzt, die Lions. Am Montag in der Sendung hatten wir die Lions ja auch, zumindest in der Aufzählung der gefährlichsten Offenses in der kommenden Saison. Wer weiß.
Ich bin gespannt.
Du bist dran.
Ja, Kutsche, rate mal. Also ein paar NFL-Teams oder fast alle haben ja ein Maskottchen. Welches NFL-Maskottchen ist denn wohl das älteste und treueste?
Das älteste und älteste verstehe ich. Und was heißt treueste?
Ja, also welches ist am längsten dabei, sagen wir es mal so.
Okay. Boah, das ist schwer. Jack Steville ist es nicht. Nee. Den habe ich ja mal persönlich getroffen in London. Du warst dabei. Das war auch einer der schönsten Tage meines Lebens, muss ich sagen. keine Ahnung.
Es ist der KC Wolf von den Kansas City Chiefs.
Ach, guck mal.
Der ist seit 1989 schon offizielles Maskottchen der Chiefs.
Ja.
Ja, und er ist benannt nach dem Team, nach dem Wolfspack. Das sind irgendwie die Fans, die Diehard-Fans, die so in den ersten Reihen sitzen. Hätte ich bei Kansas tatsächlich nicht gedacht, dass es irgendwie Wolfspack heißt.
Ja, da war sein 30-jähriges Jubiläum gefeiert.
Mhm.
Und in der Saison seines 30-jährigen Jubiläums dann auch Super Bowl-Champion geworden, der Gute.
Ja. Er hat tatsächlich auch gesagt, dass er einen sehr großen Anteil dran hatte, weil er jedes Mal, wenn der gegnerische Kicker ein Field Goal schießt, dann versucht er den dann mal abzulenken, ganz hinten hinter den Goalposts. Und da ist er, hat er gesagt, ist er maßgeblich für die Misses der Gegner verantwortlich gewesen.
Na dann, okay. Na gut. Hat er auch seine Daseinsberechtigung. Ist doch schön.
Auf jeden Fall.
Lennart, rate mal, welcher Quarterback hat bislang durchschnittlich knapp 5 Millionen Dollar pro Touchdown-Pass kassiert?
Das habe ich, glaube ich, mal gelesen. Entweder ist es Chase Daniel oder Matt Barkley, meine ich.
Du musst dich entscheiden.
Chase Daniel.
Ja, richtig.
Wahnsinnskarriere, oder?
Ja, ist gerade eine Meldung gewesen, die recht aktuell reingeploppt ist, weil er ja jetzt gerade von den Bears zu den Lions gewechselt ist, dafür 3 Jahre unterschrieben hat. Seit 2009 ist er in der Liga, ist aber nur in 5 Spielen gestartet in der NFL, hat aber trotzdem 35 Millionen Dollar bisher verdient. Das bedeutet, er hat 6,8 Millionen Dollar pro Game, das er gestartet ist, bekommen. Knapp 5 Millionen pro Touchdown-Pass, 230.000 Dollar per Pass-Completion und 157.000 Dollar per Pass-Attempt.
Wahnsinn.
Und in Detroit bekommt er in den nächsten 3 Jahren nochmal 13 Millionen, wenn er denn seinen Vertrag da erfüllt.
Das ist so krass. Manchmal fragt man sich, warum solche Leute, also der wird ja natürlich schon irgendwie berechtigt, auch ob das nun so berechtigt ist, lässt sich mal streiten, aber warum bekommt so einer immer wieder solch hochdotierte Verträge?
Der ist offenbar ein guter Clipboard-Träger.
Wahnsinn. Also ich meine, für 3 Jahre 13 Millionen würde ich mich auch an die Seitenlinie setzen. Muss ich auch
machen. Ja, würde ich auch machen. Auch so, also für nur, ja.
Ich müsste nicht mal starten. Hätte ich gar keine Lust da noch zu.
Er hat offenbar ausgesorgt.
Ja.
Komm, ein Cham, ein Dank an dieser Stelle an König Pilsener, ein Cham auf Chase Daniel. Weiter geht die wilde Fahrt, Lennart. Du bist dran.
Ja, apropos Cham. Gute Überleitung zur nächsten Frage.
Ja.
In welchem NFL-Stadion gab es das teuerste Bier letztes Jahr?
Das muss ja ein Bundesstaat sein, wo nicht ganz so viel Spaß an erster Stelle steht. Wo ist denn der Alkohol besonders teuer? Ich sag die Dolphins.
Nein, es sind tatsächlich die Oakland Raiders.
Schon wieder?
Ja, es ist, also wir gehen jetzt immer von halbe Liter Preisen aus. Bei den Oakland Raiders kostet ein halber Liter 11 Dollar im Durchschnitt.
Okay.
In Buffalo ist direkt danach mit 10,5 Dollar, was ich echt teuer finde.
Ja, vor allem für die Fans. Die trinken ja sehr viel, damit sie auch ihre ganzen Prüfungen da machen können und durch Tische springen können und so.
Absolut. Also der League Average liegt übrigens der Durchschnitt so bei 8,5 Dollar pro halben Liter. Finde ich auch schon echt teuer.
Naja, was kostet ein halber Liter in Hamburg? Also da bist du auch, ich weiß nicht, bei 6 Euro auf jeden Fall.
Echt? Also bei 96 kostet da, glaube ich, 4,5 Euro. Also 4,50 Euro für einen halben Liter. Aber ist auch nur zweite Liga.
Na gut, aber Alkohol ist in den Staaten ja eh teurer als bei uns.
Ja, das stimmt. Auch Hamburg ist ja auch nur zweite Liga.
Mich würden mal die Stadionpreise in Dänemark interessieren. Da ist ja Alkohol auch so wahnsinnig teuer. Da kostet ein halber Liter bestimmt 50.
Ja, das kennen wir.
50
oder,
Euro
umgerechnet. Oder in Island.
Oder in Island. Oder in Norwegen.
Ja. Am günstigsten ist es übrigens bei den Cincinnati Bengals. Da kostet es ungefähr 5 Dollar. Ja, muss man sich halt schön saufen, ne? Aber jetzt wird ja alles besser.
Die Bengals muss man sich halt schön saufen. Kann man auch einfach mal so stehen lassen. Ja, mal sehen. Also jetzt greifen sie ja auch groß an und dann kostet das Bier wahrscheinlich in 3 Jahren auch $10 oder so.
Ja, wahrscheinlich.
Rate mal, Lennart, welcher Verteidiger die meisten Spiele in der NFL bestritten hat? Ui. Also niemand aus der Offense, kein Kicker, kein Panther, sondern welcher Verteidiger?
Die meisten Spiele. Ich hätte jetzt gesagt, Brian Urlacher ist es nicht, ne? Den hätte ich jetzt getippt. Ich hätte jetzt Brian Urlacher getippt.
Daryl Green. Ein Cornerback, der hat zwischen 1983 und 2002 ausschließlich für die Washington Redskins gespielt und hat insgesamt 295 NFL-Einsätze gehabt. Hat mit den Redskins auch 2-mal den Super Bowl gewonnen und wurde The Ageless Wonder genannt.
Alter Schwede.
Also ist noch gar nicht so lange her. Und also von 83 bis 2002, das ist schon mal... Der Verteidiger mit den meisten Spielen in der NFL.
Na, vor allem als Cornerback. Da muss man ja tatsächlich echt auch schnell sein und das so lange, das ist schon nicht schlecht.
It's your turn.
Ja. Kutsche, rate mal. NFL-Teams vergeben ja manche Nummern nicht mehr. Welches NFL-Team vergibt denn die meisten Nummern nicht mehr?
Chicago Bears mit 13.
Ah, fast. Es sind jetzt mittlerweile schon 14.
Ja, wen haben Sie noch retired?
Mike Ditka. Ditka, meine ich.
Mike Ditka.
Okay. Genau. Aber auch erst jetzt vor kurzem. Deswegen, es sind genau 13 Vereine. Jetzt sind es 14.
Das ist die schon. Cowboys vergeben gar keine.
Ja, weil sie nicht dran glauben.
Genau. Ich glaube, als hast du auch die Position 2 und 3?
Nee, leider nicht.
Ja, okay. Also die Steelers sind da auch auf jeden Fall.
Das sind die Bears. Aber jetzt, Abstand. Ich frage mich, wie man das macht. Also es sind 13 Nummern von 1 bis 99. Da fallen ja schon mal ein paar weg. Und dann hast du im Training Camp immer 90 Spieler. Das heißt, zwangsläufig haben im Training Camp ja ein paar Spieler die gleiche Nummer, oder? Anders funktioniert es ja gar nicht.
Ja. Das ist wohl wahr. Aber wenn dann der Cut ist und die Trikotnummern offiziell vergeben werden für die Saison, dann taucht die Nummer wahrscheinlich nicht auf.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber es ist schon Wahnsinn.
Ich habe hier auch was mit einer Nummer, dann lese ich, dann nehme ich das einfach mal. Rate mal, Lennart, welcher Mr. Irrelevant starb mit nur 25 Jahren an Krebs? Mr. Irrelevant, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung für alle, die es nicht wissen. Mr. Irrelevant wird der genannt, der im jeweiligen Draft des Jahres als allerletztes ausgewählt wird. Ich gebe dir einen kleinen Tipp, das wird dir total helfen. Das ist aus dem Jahr 1983 und er wurde von den New York Giants an insgesamt 335. Stelle gedraftet. Jetzt musst du es einfach wissen.
Sagt mir tatsächlich gar nichts.
Nee, kein Wunder. Also, John Tuggle ist sein Name. Wie gesagt, 83 an 335. Stelle von den Giants ausgewählt. Ein Running Back, hat aber wenig als Running Back gespielt, ist aber tatsächlich in dieser Saison zum Special Team Player der Saison gewählt worden, der Giants, und starb 3 Jahre später mit nur 25 an Krebs. Und die Giants spielten in der Saison, in der er gestorben ist, nämlich 1986, im Super Bowl, mit seiner Nummer 38 auf dem Helm zu seinen Ehren.
Das ist krass.
John Tuggle.
Das ist Wahnsinn. Unglücklich sowas. Sehr unglücklich.
Sehr, 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 sehr. Jetzt bist du wieder.
Ja, kommen wir mal zu etwas Erfreulicheren. Obwohl, naja, wie man es nimmt. Wenn man in Rate mal, Kutsche, wie lange würdest du warten, bis du ein Season-Ticket bei den Green Bay Packers bekommen würdest?
Ach, das habe ich in den Büchern geschrieben. Auf jeden Fall Jahre. Ich glaube, es waren sogar 100 Jahre oder so.
Nein, nicht ganz. Es sind 30 Jahre.
Ja.
130.000 Namen circa hat diese Warteliste momentan. Und es ist wirklich so, die einzige Möglichkeit, dann Season-Ticket zu bekommen, ist, dass du so ein Papierstück ausfüllst, das sendest du den Green Bay Packers und du wirst dann in so eine Liste, ganz klassisch gepackt.
Ja, es sei denn... Also auch da gibt es doch irgendwie sowas wie Erbrecht, oder? Also wenn zum Beispiel dein Vater jetzt langjähriger Dauerkarteninhaber war, dann darfst du, glaube ich, also darf er sie dir vererben und dann bist du auch drin im Stadion, glaube ich, oder?
Das, also ich habe es tatsächlich sowas Ähnliches gelesen. Da gab es wohl mal einen Fall, wo einer geklagt hat. Weil eigentlich machen das ganz viele, dass sie, wenn ihr Kind geboren wird, sofort sozusagen anmelden, damit er irgendwann in seinen 30ern genau. ist, mal die Chance hat auf ein Season-Ticket. Ja. Also wenn wir es jetzt nehmen, 2020, dann würden wir 2050, würde ich ein Season-Ticket bekommen.
Das wäre geil, falls es die Welt da überhaupt noch gibt, das weiß man ja nicht.
Ja, das stimmt.
Aber ja, hast du deine Tochter schon angemeldet?
Ja, natürlich.
Ja.
Natürlich, natürlich.
Kannst du ihr vielleicht zum 10. Geburtstag oder so schenken, freut sie sich bestimmt doll.
Ja, aber nur dieses Papierstück, ohne Geschenk.
Genau, das war's. War ja, mal ja. was für dich, Kind.
Ja.
ja. Okay, cool. Ich bleib dann auch mal in den älteren Gefilden. Rate mal, Lennart, wer der Älteste war, der je in die NFL Hall of Fame aufgenommen wurde.
Der Älteste? Mhm. Geil. Ich kann dir gleich sagen, ich habe die Frage, wer der Jüngste je war. Das wirst du dann vielleicht
wissen. Geil. Kann ich beantworten. Ja?
Der Älteste, er war auf jeden Fall 90, ne, bei seiner Aufnahme. Das habe ich heute auch noch.
Er war 94.
94, genau, das habe ich heute auch noch. Ich komme jetzt nicht auf den Namen.
Ed Sable würde ich ihn jetzt aussprechen. Der hat gemeinsam mit seinem Sohn Steve 1962 NFL Films gegründet.
Oh.
Also der Gründer von NFL Films, die ja wirklich sehr schöne Streifen machen,
ja.
Der wurde kurz vor seinem Tod, 4 Jahre später ist er nämlich gestorben, 2011 im gesegneten Alter von 94 dann noch in die Hall of Fame aufgenommen. Ja genau, und 4 Jahre später ist er gestorben. Also der Gründer von NFL Films hat es auch noch gerade soeben zu Lebzeiten in die Ruhmeshalle geschafft.
Ach Wahnsinn, wann hat er das gegründet? In den 60ern?
1962. Wurde NFL Films gegründet.
Das ist auch schon lange her, ne?
Von Ed Sable und seinem Sohn Steve. Und der Jüngste, darf ich es gleich beantworten?
Ja.
Ist Gale Sayers.
Genau.
Running Back der Bears.
Genau.
Der war 34.
Ja, muss man auch geil. Also witzig ist bei ihm, finde ich, dass er von 2 Teams gedraftet wurde. Hm. Einmal von den Bears an 4 und dann von den Kansas City Chiefs nochmal an 5. Aber die waren damals noch in der AFL, in der American Football League, und da gab es die NFL ja noch nicht. Oder da gab es den Merger noch nicht, sagen wir es mal so.
Ja.
Und er hat sich dann aber für die Bears entschieden. Und ja, er hat auch ja gar nicht so lange gespielt, ne? Wenn er mit 34 schon aufgenommen wurde, hat er auch unglaublich.
Nee, er hat seine Karriere beendet aufgrund von Problemen. Und das Besondere an dem ist, der ist auch in dem Film Brian's Song, das ist ein Football-Film, es spielt da eine Hauptrolle, weil sein damals bester Freund früh an Krebs gestorben ist.
Ah,
der
ja.
Der war nämlich auch Running Back, das waren eigentlich Konkurrenten, aber waren trotzdem beste Freunde und der ist dann früh gestorben und da gab es den Film Brian's Song.
Brian Piccolo hieß der, ne?
Genau.
Ja. Perfekt, perfekt. It's your turn. Ah, nee, it's my turn. Nee, deiner.
Ja, mach nochmal. Ja, nee, mach nochmal.
Okay. Rate mal, Kutsche. Mhm. Was verdient ein NFL-Waterboy im Durchschnitt?
Ah, das habe ich mal gelesen. Das ist sehr viel. Im Durchschnitt, also das heißt pro Spiel oder pro Jahr?
Pro Saison. Oder pro Saison, Jahr. Das sind ja Jahresverträge.
Ich glaube, sowas wie $40.000.
$53.000.
$53.000, das ist krass.
Ja. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob es pro Saison oder pro Jahr ist. Also wenn es pro Saison ist, für ein halbes Jahr 53.000 ist nicht schlecht.
Ja, für ein Vierteljahr ja eigentlich nur.
Ja.
Na gut, naja, der wird auch Getränke beim Training und so reichen müssen, ja. Aber das ist schon nicht so schlecht.
Ja, vor allem hast du, also die haben, ich habe das auch nachgelesen, die haben absolut keine Kosten für Klamotten. Die kriegen alles gestellt von der Franchise. Die haben oft gratis Zugang für die Familien zum Stadion, zu den Spielen, zu den Training-Camp-Einheiten. Wahnsinn.
Ja.
Aber viele Teams ist das zu teuer. Die versuchen jetzt tatsächlich schon immer Kinder und Familienmember und so von den Trainern zu nehmen, dass die da so ein bisschen aushelfen.
Ich habe auch mal gelesen, selbst die Maskottchen, also die Menschen, die in den Maskottchen stecken, das sind keine echten Maskottchen. Also falls ihr das gedacht habt, tut mir leid, dass ich euch die Illusion nehme. Selbst die verdienen zum Beispiel mehr als Cheerleader. Und zwar deutlich mehr.
ist tatsächlich auch ein Knochen. Also Cheerleader verdient dann zu wenig, würde ich mal sagen, aber Maskottchen ist auch schon ein Kackjob, oder?
Also ja, als vor wieder, allem, wenn du in südlichen Gefilden Maskottchen bist. Also ich glaube, wenn du so wie Jack Steville da in diesem Plüsch-Teddy-Kostüm steckst und es sind permanent über 30 Grad, das ist schon hart.
Obwohl ich mir geil vorstellen, kennst du dieses Maskottchen-Football-Spiel jedes Jahr, was es gibt?
Ja, ich kenne so Best-of-Szenen, wo sie sich gegenseitig tackeln und so.
Das macht dann bestimmt schon wieder Spaß als Maskottchen.
Ja, das stimmt. Rate mal, Lennart, wie viele Enkelkinder Andy Reid hat?
Vier mal zwei, schätze ich jetzt einfach mal acht.
Neun.
Oh.
Er ist tatsächlich Opa von 9 Enkelkindern. Also der amtierende Super Bowl Head Coach hat 5 Kinder. Sein ältester Sohn Garrett ist ja schon ein bisschen länger tot. Der ist ja an einer Überdosis Drogen verstorben. Also das heißt, er hat noch 4 Kinder, die, wie du sagst, wahrscheinlich so im Schnitt 2 Enkelkinder produziert haben. Ja. Und so kommt er auf 9 Enkelkinder. Damit hält er aber nicht den Rekord. Dick Vermeil, der mit den Rams als Head Coach den Super Bowl gewonnen hat, hat sogar 11 Enkelkinder.
Boah.
Das werden wir nicht mehr schaffen, oder?
Nee, also nee.
Ich frage mich eh immer, wie solche Menschen das machen. Also wenn du Head Coach in der NFL bist, hast du sehr, 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 sehr viel zu tun, ja, beruflich. Und dann hast du auch irgendwie noch eine Frau, mit der du auch Zeit verbringen willst. Du willst dich auch um deine Kinder kümmern und hast dann auch noch 9 Enkelkinder. Also, puh.
Ja, es ist, also, ich verstehe das auch nicht so. Also, das, was die vor allen Dingen auch da für Aufgaben haben, bist ja eigentlich nur in der Facility. Also, für wen haben sie denn mal begleitet? Irgendwen haben sie doch mal, also John Gruden, genau, bei den Raiders letztes Jahr, der steht ja um 4 Uhr auf, jeden Tag.
Dafür. Damit er alles schafft.
Ja.
Also, na, krass.
Wahnsinn.
Du bist dran.
Ja, einen habe ich noch. Mhm. Kutsche, welcher NFL-Quarterback hat die größte Handspannweite?
Also Handfläche.
Genau. Nehmen wir mal die aktuellen, die jetzt gerade spielen.
Also wer hat die größten Hände eigentlich?
Genau, ja.
Wer hat die größten Hände? Cem.
Nee, tatsächlich nicht. Cem hat tatsächlich im Verhältnis gar nicht so große Hände. Die größten Hände, also die Handspannweite momentan hat Dak Prescott mit 10,88 Inches. Also das sind riesige Hände.
Mhm.
Was witzig ist, auch Drew Brees, der nun nicht der allergrößte ist, der hat auch echt große Hände.
Ja.
Glaubt man immer gar nicht. Und Brett Favre zum Beispiel hatte für seine Größe eigentlich deutlich überproportionale Hände. Mhm. Was ich auch ziemlich witzig finde. Und wen überrascht ist, Ryan Fitzpatrick hat natürlich auch riesen Hände.
Ja, bei dem ist ja alles ein bisschen größer.
Ist das so?
Naja, bei Ryan Fitzpatrick müsste jetzt wieder Geburtstagszeit sein, oder? Also jetzt gibt es ja wieder besonders viel Kuchen und so weiter, weil alle aus seiner Familie irgendwie Geburtstag haben. War das nicht so? Ende März war das doch.
Ja, ich glaube auch, ne?
Hast du die aktuellen Bilder von Ben Roethlisberger gesehen?
Ja, der ist jetzt seitdem er verletzt ist in der Saison, glaube ich, in Quarantäne gewesen, ne?
Ja, so sieht's aus. Also er sieht ein bisschen aus wie, wie hieß Tom Hanks in Castaway?
Wilson? Nee, Wilson hieß...
Wilson hieß sein Ball.
Ja,
Egal, aber so sieht er aus, als hätte er sich schon, als Robinson würde er Crusoe? Seit Monaten auf einer einsamen Insel leben.
Ja, Wahnsinn. Und dann dieses geile Video, bleibt alle zu Hause. Also, ja, der sieht so aus, als hätte er das Haus schon lange nicht mehr verlassen.
Ist so authentisch.
Es gibt übrigens einen Quarterback, der heißt, ich weiß nicht, ob du den kennst, ich kannte ihn tatsächlich nicht, der heißt Jim Druckenmiller oder Druckenmiller von den 49ers. Der hatte eine Spannweite von 11,25 Inches. Das sind 28,6 Zentimeter.
Das ist eine ganze Menge.
Das ist riesig.
Pranken, Bärenpranken.
Ja, absolut. Ja. Aber anscheinend scheint er nicht so erfolgreich gewesen zu sein, sonst würden wir ihn kennen.
Haben ihm nichts gebracht, seine großen Hände.
Ja.
Ich habe noch zwei.
Ja.
Rate mal, Lennart. Was Jim Irsay, das ist der Besitzer der Indianapolis Colts, sammelt.
Alkohol? Also der ist doch gerne...
Alkohol und Drogen würde auf der Hand liegen, weil beides... es wird ihm nachgesagt, er hätte mit beidem ein Problem. Ist es aber tatsächlich nicht, es sind Gitarren.
Oh, okay.
Er hat unter anderem Originalgitarren von Elvis Presley und George Harrison. Und sein wertvollstes Stück ist von Jerry Garcia. Das ist der frühere Leadsänger von Grateful Dead. Und diese ehemalige Gitarre oder diese Gitarre ist $850,000 wert.
Boah.
Also er sammelt Gitarren, der Gute.
Halleluja.
Was sammelst du?
Gar nichts tatsächlich.
Ne?
Ich habe mal witzigerweise Zigarettenschachteln gesammelt, also von ganz verschiedenen Marken. Hat dann auch echt ausgefallen und alle mussten mir aus den Urlaub immer Zigarettenschachteln mitbringen.
Dann hast du sie irgendwann alle weggeworfen?
Ja. Dann waren ja alle leer. Also waren alles leere Schachteln, waren nicht mal volle.
Okay.
Aber nee, sonst nichts.
Gut, einen letzten habe ich noch. Rate mal, Lennart. Wer sich die berühmte Bissattacke von Mike Tyson auf Evander Holyfield, damals hat er ihm ja ein Stück des Ohres abgebissen, tätowieren ließ.
Oh.
Also diese berühmte Boxszene, wo Mike Tyson Evander Holyfield ins Ohr beißt. Wer hat sich das auf die Haut tätowieren lassen?
Also eigentlich, so, es würde eigentlich zu Vontaze Burfict passen, hätte ich
gesagt. Das stimmt. Aber es ist tatsächlich Odell Beckham Jr.
Ja. Oh, okay.
Der hat diese Szene auf der Haut, so wie übrigens auch Michael Jackson zum Beispiel. Das Konterfei von Michael Jackson hat er auf dem Bein. Hat auch das Konterfei von Bob Marley auf dem Körper und von Lil Wayne. Und sein gesamter Rücken ist die New York Skyline.
Genau, das habe ich schon mal gesehen. Also da ist einiges an Geldscheinen in Tinte auf seinem Körper, würde ich mal so sagen.
Absolut. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass er nicht mehr in New York ist. Und ich glaube, so die Cleveland Skyline, ob die jetzt so vorzeigbar ist, ich weiß das gar nicht.
Das wäre aber geil. Vielleicht ist er ja bei, wie heißt das, Cover-Up oder sowas in einer Serie demnächst zu Gast, wo sie dann versuchen, aus der New York Skyline das Cleveland, Ohio Land oder so zu machen, das
Swamplands oder sowas. Aber ist schon verrückt, also sich diese Szene irgendwo hin tätowieren zu lassen, oder?
Ja, absolut. Also warum? Hast du herausgefunden, warum? Kann er sich mit einem von beiden geil identifizieren, oder?
Offenbar. Offenbar hat ihn diese Szene sehr geprägt.
Wahnsinn.
Ja. Also, ja.
Mike Jackson, ja gut, das kann man noch irgendwie verstehen. Popstar, Bob Marley.
Lil Wayne ist so mehr deine und Chris Musik, ne?
Ja, der hat damals, also die neuen Alben finde ich nicht ganz so, der hat damals echt geile Musik gemacht.
Mhm. Ja.
Du hörst ja eher Deutschrap, nicht amerikanischen Rap, ne?
Ja, ja. Also ich habe Bushido auf der rechten Pobacke als Tattoo. Bin ich auch stolz drauf.
Das Elektro-Ghetto-Zeichen auf dem Unterarm.
Es hat sich letztens ein bisschen entzündet, es tut ein bisschen weh, aber da merke ich wenigstens, dass er da ist.
Ich habe auch ein sehr peinliches Tattoo, aber das möchte ich.
Das habe ich schon mal gesehen. Möchtest du es erzählen?
Ja, ich habe ein.
Malle.
Ja,
auf Malle warst du voll.
Enjoy Life steht auf meiner Wade. Mehr gibt es dazu nichts zu sagen.
Ja, in dem Moment hast du halt so gefühlt.
Ja.
Und am nächsten Morgen konntest du dich nicht mehr dran erinnern.
Ja, so ist es.
Sehr gut. Lennart, das hat mir wieder sehr viel Spaß gebracht.
Ebenso.
Der Aufruf an euch, so rum, wenn wir auch einen Teil 3 machen sollten und ihr vielleicht auch irgendwie kuriose Fakten, spektakuläre Hobbys, was auch immer aus der NFL kennt, dann schreibt es gern in die Kommentare. Dann überlegen wir uns, ob wir uns in nächster Zeit nochmal die Mühe machen, einen dritten Teil von Rate mal zu machen. Hat auf jeden Fall Potenzial. Also es könnte auch was für Tele 5 sein, finde ich.
Definitiv. Dann rufen Sie an.
Genau. Super. Ja. Lennart, vielen Dank. Bleib gesund. Pass auf dich auf.
Ebenso. Petri heil beim Angeln nächstes Mal.
Dankeschön. Und euch was ist denn hier los?
Frosch verschluckt beim Angeln.
Ja, jetzt geht's los. Ich muss noch mal einen Schluck trinken. Hm. Euch eine schöne Woche.
Ciao.
Rest one, Aaron Hernandez.
Here comes Roger Goodell.
Granted, that was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
OBJ! OBJ!
Greatest comeback!